Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen, da ist er wieder, der Michi Klein.
Och, und da ist auch der André. Hallo André.
Ja, und wir möchten uns gleich entschuldigen, unser Wochenrückblick leider ein bisschen verspätet. Wir sind jetzt, heute ist Montag, der 23. November. Und ja, normalerweise bemühen wir uns ja immer, dass der Wochenrückblick dann am Wochenende auch zur Verfügung steht. Wir haben das leider am jetzt zurückliegenden Wochenende nicht geschafft. Wir hatten Besuch vom Ministerpräsidenten, von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Und da ist es dann schon ein bisschen aufwendiger. Da muss man dann mal richtig arbeiten und richtig Radio machen und richtig mit Anspruch und so weiter und so fort. Das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und deswegen, müssen wir uns entschuldigen, dass wir den Podcast dann leider nicht geschafft haben.
Also du hast recherchiert, du hast vorbereitet. Ich habe ja auch zwischendurch reingehört, ihr habt viele Leute zugeschaltet gehabt, Betroffene sozusagen, wir sind ja alle betroffen von der Corona-Krise, aber das war richtig Arbeit, ja?
Ja, wir hatten spannende Leute dabei, also wir hatten, weil du sagst Corona-Betroffene, genau, ein Geschäftsführer von einer Brauerei in der Lausitz, in Löbau, der ist also jetzt nicht wirklich Hochrisikogruppe, der war Mitte 50, meine ich, Mitte 50 oder ist, um Gottes Willen, der ist Mitte 50 und dort hat es wirklich die ganze Familie flachgelegt, also er, seine Frau, der Sohn und richtig mit schlimmen Symptomen und so weiter, weil es ja immer heißt, das trifft nur die Alten oder in erster Linie. Aber dem ist eben nicht so. Und der hat also wirklich geschildert, ein Mann, der mitten im Leben stand oder eine ganze Familie mitten im Leben, der hat gesagt, so was Schlimmes haben die noch nie erlebt. Also auch symptomatisch und so weiter und so fort. Das war wohl alles ziemlich extrem. Alle gut überstanden und jetzt kann er halt schon wieder relativ entspannt drüber reden. Ja, das hatten wir. Wir hatten den Präsident der Landesärztekammer dabei. Wir hatten Gastronomen dabei und so weiter. Also versucht so die ganze Palette, Veranstaltung, Branche natürlich, Künstler, also wir haben versucht, die ganze Palette da so ein bisschen abzubilden und deswegen viele, viele Leute, die sich ja die Klinke in die Hand gegeben haben, natürlich immer streng nach Hygienevorschriften und deswegen nochmal mea culpa, wir haben den Podcast nicht geschafft, aber jetzt sind wir ja am Start.
Aber jetzt sag doch mal, ich möchte ja in diesen Tagen wirklich nicht Politiker sein, also ich beneide die nicht, ich finde auch nicht alles toll, was die machen, das auf gar keinen Fall, aber ich möchte den Job auch nicht haben, aber wie ist denn jetzt so einer, der sozusagen in der Verantwortung steht? Was heißt sozusagen? Er steht in der Verantwortung, der Ministerpräsident. Erstens, wenn man so einen Termin vereinbart, da kann doch jederzeit jetzt irgendwie so eine Videoschalte oder sonst was dazwischen kommen. Konntet ihr wirklich sagen, ja, der kommt am Samstag definitiv zu euch ins Studio?
Nee, wir haben es wirklich offen gehalten bis zum Schluss, weil du hast recht, es kann ja immer was passieren. Zumal wir hatten ja dann am Samstag auch schon wieder ziemlich aktuelle Ereignisse in Sachsen, die Demo, wieder eine Demo in Leipzig und so weiter, die diesmal glücklicherweise etwas glimpflicher ausgegangen ist wie die Demo vor 2 Wochen. Ne? Vor 2 Wochen war ja diese Geschichte, die da streckenweise ganz schön aus dem Ruder gelaufen ist. Nee, also das ist alles, wie soll ich sagen, auf Sicht fliegen.
Ja,
okay. Aber trotzdem ein entspannter Ministerpräsident, gut drauf, zuversichtlich, muss er ja sein, muss er auch verbreiten und relativ locker.
Ja, also definitiv. Ist der nicht völlig genervt dann auch von ich meine, da alle Leute wollen doch was, also die Gastronomen wollen Geld haben, die Firmen wollen Geld haben, die Eltern wollen, dass die Kinder in die Schule können, also jeder will ja irgendwas oder sagt, nein, die Kinder sollen lieber nicht in die Schule gehen, weil es ist viel zu gefährlich, also es sind ja wirklich, jeder will doch irgendwas anderes von so einem Menschen.
Ja.
Ich würde wahnsinnig werden an seiner Stelle.
Ich glaube auch, ja, und da brauchst du eben einen echt guten Verwaltungsapparat, dass sie das dann alles auch ein bisschen auffangen. Das ist aber eben auch wiederum das Problem, es wird ja viel Geld versprochen, es wird vielen Menschen zu Recht auch Geld versprochen, die sagen, wir kommen sonst nicht weiter. Es gibt ja auch eine Post-Corona-Ära. Irgendwann fängt die Zeit an, wo wir sagen, das war Corona, da muss es ja weiterlaufen, gerade im Kulturbereich, im Gastronomiebereich. Das sind ja alles Leute, die Solo-Selbstständige, viele Solo-Selbstständige, die ja gerade auch in diesen Bereichen viel unterwegs sind. Die brauchen ja jetzt Unterstützung, jetzt Geld und da gibt es dann die Zusagen von der Politik, aber das verrieselt dann alles so ein bisschen in Verwaltungsprozessen, weil das dann natürlich alles irgendwie gecheckt wird und bis die Gelder dann wirklich frei sind etc. Also das, was dann eben der Ministerpräsident oder ein Wirtschaftsminister oder eine Bundeskanzlerin sagt, bevor das dann tatsächlich bei den Leuten ankommt, vergeht eben eine gewisse Zeit und das ist eben dann auch Ursache für viel Frustpotenzial.
Ja, bis dahin sind sie dann alle pleite. Und also die Novemberhilfen, diese sogenannten Novemberhilfen, die kriegt ja wohl anscheinend keiner im November. Ja, bis jetzt ist glaube ich, so fast gar nichts ausgezahlt. Und das, was es vorher an Hilfen gab, ich kenne viele, die haben es tatsächlich bekommen, meiner Meinung nach auch zu Recht und mussten dann wieder zurückbezahlen. Also insofern, ja, da kann man schön sagen, auch wir haben Geld für die Novemberhilfen, wenn das Geld aus dem Sommer überhaupt nicht abgerufen wurde oder zurückverlangt wurde. Das sind ja Prozentbereiche nur überhaupt, die an diesen Milliarden, die da zur Verfügung gestellt wurden, nur wirklich ausgezahlt wurden. Also das ist auch so ein bisschen, muss man der Politik echt schon vorwerfen, das ist schon eine Mogelpackung, finde ich.
Und trotzdem geraten die Menschen langsam in den Weihnachtsmodus.
Ja.
Also es ist nicht alles schlecht an dieser Zeit. Um Gottes Willen, wir haben heute, wie gesagt, den 23. November. Oh Gott.
Ja, oh.
Nein, einfach nur verschluckt. Kurz verschluckt. Aber ich bin ja noch da.
Ich habe die letzten Tage auch zwischendurch immer mal husten. Man zuckt immer so zusammen. Ne? Ganz furchtbar.
Genau, ja, ist verrückt. Ja. Nee, also in einem Monat ist Weihnachten, ist Heiligabend. Mhm. Und eine Meldung, die mich heute wirklich, also das haut mich glatt vom Stamm. Und zwar, die Weihnachtsbäume werden höher. Das heißt, die Branche rechnet damit, dass die Weihnachtsbäume wohl 20 Zentimeter höher, größer gekauft werden als noch im vergangenen Jahr. Weil es wird ja alles eher inhäusiger stattfinden in diesem Jahr. Und da geht wohl der Trend zum größeren Weihnachtsbaum.
Ach, die wachsen nicht höher, sondern die Leute kaufen
größer. Die Leute kaufen höher.
Obwohl sie ja auch teurer werden sollen, hatte ich irgendwann gehört.
Sicher, ja, ja. Klar, war ja auch ein trockenes Jahr etc. Mhm. Das spielt ja auch alles eine Rolle. Die Ernte, ja, man erntet ja Weihnachtsbäume. Und das war wohl alles nicht so doll. Und Weihnachtsbaumernte, das finde ich total spannend. Die ist jetzt tatsächlich auch schon losgegangen. Aha. Ja, so könnte man denken, was, wieso, jetzt schon, Mensch, 4 Wochen noch bis Weihnachten.
Du kannst du doch aber schon kaufen, ich sehe sie doch schon teilweise.
Siehst du, genau, ja. Und es werden jetzt auch schon viele Weihnachtsbäume gebraucht für Geschäfte, Dekorationen und so weiter. Ja, drücken wir die Daumen, dass es alles so weitergeht mit dem Einzelhandel und dass die durchhalten können jetzt bis zu Weihnachten und dass die wenigstens ihr Geschäft machen können. Aber tatsächlich, die Weihnachtsbäume werden größer und da haben wir doch eigentlich schon einen schönen Titel für unseren kleinen Podcast. Jetzt in der Woche vor dem ersten Advent, früher war mehr Lametta.
War früher mehr im Lametta?
Ja. Ich glaube, früher war mehr Lametta. Oder Lametta kommt jetzt wieder. Das ist ja die große Frage.
Ja, ja, aber der Titel ist schön. Ist genehmigt. Den nehmen wir auf jeden Fall. Früher war mehr Lametta. Das Problem ist ja erstens, dass es das richtige Lametta ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt.
Ja.
Also dieses richtig schön knistern, fallende und so weiter. Das, was die Mama immer noch aufgebügelt hat und das man jedes Jahr wieder aufs Neue genommen hat, weil das ist ja, Aluminium und so weiter, ne? Das wollte man ja nicht mehr verschwenden. Und dann gibt's ja nur noch dieses glatte Zeugs heutzutage.
Ja.
Also früher war mehr Lametta, stimmt auf jeden Fall. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Jahr alles nochmal, nicht nur die Bäume größer werden, sondern alle nochmal mehr schmücken werden und nochmal eins drauf.
Ich denke auch. Sofern das alles überhaupt möglich ist. Wir hatten ja heute Morgen in der Sendung schon, für alle Neupodder. Wir hatten gesagt Podder, ja? Podcast, Verbraucher, Podder. Für alle Neupodder. Wir machen ja auch eine kleine Radiosendung. Das ist eigentlich so unsere eigentliche Profession. Also für alle Neupodder, da gibt es jeden Morgen eine Sendung, die heißt André und die Morgenmädels und dort ist unser Michael Klein, der Meteorologe, der Chefmeteorologe, ja, so viel Zeit muss sein. Und Michael, du hattest ja heute die Theorie aufgestellt, dass es möglicherweise auch an einer Lametta-Allergie der Weihnachtsbäume liegen könnte, dass früher mehr Lametta war.
Richtig, also die Weihnachtsbäume, wir sind ja alle empfindlicher geworden, die Bäume ja auch, das weiß man ja auch. Also der Baum ist ja auch mehr zum Einzelgänger übergegangen, man möchte auch nicht mehr so in der Reihenhaussiedlung als Baum stehen sozusagen, ne? Also in der großen Reihe. Und ich glaube, da wird man empfindlich und ich vermute auch, dass viele Weihnachtsbäume da so eine Allergie entwickelt haben. Die Lametta-Allergie, dass sie es einfach nicht mehr vertragen, wenn das Lametta da so an ihnen dran rumbaut.
Ja, da gibt es ja jetzt auch die ersten Studien dazu und zum ersten Mal aufgetaucht sein soll diese Lametta-Allergie, glaube ich, in China, ja, bei chinesischen Weihnachtsbäumen. Hat man herausgefunden und dann hat sich diese Lametta-Allergie wirklich von dort aus über die ganze Welt ausgebreitet. Also man weiß es nicht genau.
Da bräuchte man jetzt so einen Trump. Das ist jetzt, der würde jetzt sofort sagen, es ist die China-Allergie. Man kennt das ja, die erste Allergie aus China war ja das mit dem Glutamat, weswegen wir ja wenn wir essen, dann schon mal Probleme bekommen. Aber das wäre natürlich auch noch eine alte. Aber haben die Chinesen eigentlich so viele Weihnachtsbäume?
Ich kann es dir ehrlich gesagt jetzt gar nicht sagen, weil kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß auch nicht, ob der Chinese an sich zu Hause einen Weihnachtsbaum aufstellt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da jetzt auch eine Methode dahinter steckt oder eine böse Absicht, ja, dass sie sagen, wir züchten dieses Lametta-Allergie-Virus, ja, schicken das um die ganze Welt, um dann quasi die Aluminiumindustrie der Welt zu schwächen.
Ja, das könnte aber auch daran liegen, weil die verkaufen ja eigentlich diese Winkelkatzen.
Ja,
die kommen ja aus China. Ja,
und die Winkelkatzen natürlich.
Ja, natürlich, die Chinesen, weißt du, die siehst du immer im Laden, wo immer das, ich mache natürlich sofort diese Handbewegung hier, man sieht es jetzt, ne? dieses winkende Katzenfäustchen da. Und vielleicht wollen die einfach weniger Lametta, sondern das umsetzen, dass die Europäer endlich mal diese Winkelkatzen sich zu Hause hinstellen.
Das könnte auch sein.
Ja. Ich habe übrigens so ein Schwein. Ich habe so ein Schwein mit Flügeln.
Winkelschwein, ja.
Ja, so ein Winkelschwein. Das hat oben so eine kleine Solarzelle drin und dann, wenn die Sonne drauf scheint, wackeln die Flügel. Und ich habe auch so einen Frosch. Und kennst du solche Momente, wenn du irgendwo bei dir in der Bude sitzt und denkst, was klappert denn hier eigentlich so? Ja. Und dann stellst du fest, das ist dieser Frosch. Natürlich, als Meteorologe bekommt man immer Frösche geschenkt. Und das ist so ein Frosch, der wackelt mit der Hüfte. Und das tut er, sobald auch nur ein Fitzelchen von Helligkeit da ist. Und dann denkst du, was klappert hier so?
Ja. Also direkt Winkelfrösche gibt's aber nicht.
Nee, es ist ein Hüftwackelfrosch.
Es ist ein Hüftwackelfrosch.
Ja. Okay. Bestimmt gibt's auch Winkelfrösche.
Bitte, was sagst du?
Bestimmt gibt es auch Winkefrösche. Oh,
yeah. Wenn nicht, du bist heute so leise. Ich höre dich kaum. Vielleicht liegt es auch im Alter. Keine Ahnung.
Ja. Das kann auch ein Hörsturz sein, ja.
Kann auch sein. Ja, ja, zurück zur Lametta-Allergie. Das ist natürlich jetzt ein Thema, was uns gerade in der Vorweihnachtszeit jetzt doch arg beschäftigt. Möglicherweise, und das ist ja die große Hoffnung, Micha, die große Hoffnung, die weltweit, also alle Menschen, die Weihnachten feiern, betrifft ja nicht die ganze Welt, aber einen großen Teil der Welt, hoffen jetzt natürlich auf einen Impfstoff. Das wird es möglicherweise vor Weihnachten noch schaffen. Ja? Also einen Impfstoff für die Weihnachtsbäume, dass sie ihre Lametta-Allergie überwinden und dass es eben in diesem Jahr ein besonders schönes Weihnachten wird, ein besonders schönes Weihnachtsfest, weil wir das alle einfach verdient haben.
Ja. Ja.
Jetzt weiß ich nicht genau, wie weit das ist, da konkurrieren ja einige Unternehmen, aber ich glaube, das könnten die durchaus noch schaffen, oder? Es sind wohl die ersten Zulassungen jetzt in Arbeit, ja, für den
Lametta-Impfstoff.
Für den Lametta-Impfstoff, ja, meine ich ja.
Lametta-Toleranz-Impfstoff, ja.
Richtig.
Ich glaube, der wird in nicht in Dosen verabreicht, sondern in Kugeln. Die musst du dann in den Baum hängen.
Richtig,
und genau. In roten und silbernen Kugeln ist dieser Impfstoff drin und dann kommt der Baum einigermaßen auch mit dem Lametta zurecht.
Richtig, bis in die Spitzen. Also er muss wirken, bis in die Spitze hoch.
Oh, ja, bis in die Spitzen, ja.
Das ja, unbedingt.
Kein Spitzenbruch gibt oder sowas. Ne?
Jetzt wissen wir, es gibt ja diese großen Weihnachtsbaumplantagen, das bringt ja unglaublich viele Probleme. Ja? Also
ja.
Das heißt, man spricht ja von einer Richtgröße, so ab 10.000 Weihnachtsbäume lohnt sich das Ganze, rechnet sich das Ganze. Obwohl, da muss ich jetzt auch gleich mal eine Lanze für die Weihnachtsbaumzüchter, sagt mal Züchter? Weihnachtsbaumzüchter? Die Weihnachtsbaumzüchter? Anbauer? Ja. Bauern? Weihnachtsbaumbauer?
Pflanzer.
Die Farmer.
Ja, Farmer? Ranger?
Bestimmt
heißen die heute alle Ranger.
Genau, die Weihnachtsbaum-Ranger. Die sagen ja immer, so einfach ist es nicht. Ja, so Geschäftsmodell der Micha Klein und meine Wenigkeit, wir pachten uns jetzt irgendwo ein Stück Wiese. Und das kriegen wir für ein Apfel und ein Ei irgendwo in Brandenburg, wo eh nichts ist.
Ja, so. Nur Autofabriken, Elektroautofabriken,
so ansonsten nur Bäume. Oder Sachsen-Anhalt, wo auch immer. Ja.
Ja.
Kriegst du so ein Stück Wiese, keine Ahnung, für 100 Euro im Jahr und dann pflanzt du dort einfach 10.000 Weihnachtsbäume drauf, so Setzlinge, die kosten ja nicht viel.
Ja.
Man sagt, so ein 2 Meter Weihnachtsbaum braucht ungefähr 10 Jahre, dann ist er eben 2 Meter hoch,
ja,
10
ja.
Jahre. Das heißt, du pflanzt da 10.000 Setzlinge, wartest 10 Jahre und dann kommst du einfach mit der Kettensäge rutsch und hast 10.000 Weihnachtsbäume. Wenn du jetzt mal so rechnest, ein guter Weihnachtsbaum in der Größe kostet mal so zwischen 20 und 30 Euro. Also das heißt, du kriegst so 200.000, 300.000 Euro kriegst du raus.
Ja, okay.
Für dieses Geschäftsmodell. Also das wäre ja eigentlich eins. Man denkt, okay, die wachsen davon alleine. Und wenn man das jetzt mal durchrechnet, 100 Euro Pacht im Jahr, macht bei 10 Jahren dann vielleicht 1.000 Euro oder was weiß ich. Ja. Und dann hast du einen Gewinn von 200, 300, ja, also hast du fast einen Reingewinn dann. Ja gut, die Setzlinge kosten wahrscheinlich noch ein paar Pfennige, aber das ist nicht allzu viel.
Na, Brandenburg ist ja die letzten Jahre sehr trocken geworden. Da musst du ja auch noch
gießen.
Ja, überleg mal deinen Stundenlohn, wenn du mit dem Gießkännchen da rumläufst.
Und das sagt ja der Weihnachtsbaum. Bauer,
ja.
Der Weihnachtsbaum Ranger,
wie ja.
Du sagst, ja, nee, ist nix, du musst dich da schon ständig kümmern und du musst die pflegen und du musst Korrekturschnitte machen und du musst gießen zum Teil und so weiter, ja, gerade Trockenheit bewässern und so weiter. Also so einfach ist es nicht, so ein Weihnachtsbäumchen groß zu kriegen, aber da stelle ich mir vor, die müssen ja nun auch ein bisschen auf Menge arbeiten.
Mhm.
Die müssen ja gucken, wie ist das da mit den Abstandsregelungen jetzt in dieser Zeit der Lametta-Allergie?
Ja. Das ist eine gute Frage. Das Social Distancing unter Bäumen funktioniert nicht allzu gut, glaube ich. Ne? Da ist ja mal, man sagt immer so eine Astlänge Abstand.
Ja,
aber,
genau.
Aber da tun sich manche Bäume auch mit schwer.
Wie ist das mit der Maskenpflicht bei Weihnachtsbäumen?
Weiß ich nicht.
Das ist ein Thema.
Vor allem,
weil wir müssen das ja irgendwann mal hinkriegen mit der Lametta-Geschichte.
Ja, vor allem, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Impfen funktionieren soll, weil viele Bäume werfen ja auch ihre Nadeln immer von sich, ne?
Ja, das stimmt. Das
geht dann auch.
Oder reichen sie gegenseitig weiter.
Ja, eben. Ja. Oh, das sind die Junkies, ne?
Ja, ja, die ganz große Problematik, die ja auch diskutiert wird in Weihnachtsbaumkreisen, ist, wie geht's weiter in den Baumschulen?
Ja,
muss ja jetzt irgendwie heißt es ja immer regelmäßig lüften.
Das geht ja in Brandenburg. Da kannst du viel
das
lüften.
Ja, da hast du auch wieder recht.
Ja. Ja. Aber ich frage mich auch mal, warum das ist ja jetzt ein Produkt, dieser Weihnachtsbaum. Da hat sich in den letzten Jahren ja nicht viel dran getan, soweit ich das jetzt als Laie beobachten kann. Also das ist ja immer, der Stamm ist immer unten, die Spitze ist immer oben, links herum Äste, Nadeln und so weiter. Mhm. So, dann geht's der Trend mal zwischendurch zur Nordmann-Tanne, dann ein bisschen wieder zur Pieksicheren, dann müsste man doch auch als Ranger, als Baumranger mal überlegen, vielleicht kann ich mein Produkt veredeln. Also ich hätte jetzt so die Idee vielleicht, dass man, im Moment gibt's ja wenig Flugverkehr, deswegen kriegt man da bestimmt Genehmigung für, einfach vielleicht so eine Ja, nicht, weil früher gab es einen Rosinenbomber, weißt du, als ja, West-Berlin versorgt werden musste, generell Deutschland. Da hat man von oben alles abgeworfen. Vielleicht kann man auch die Kugeln, das Lametta, die Lichterketten einfach von oben auf alle Bäume werfen, dann die Bäume kappen und dann kann man die direkt völlig geschmückt.
Ja, das war verkaufen. Natürlich meine Information. Das stimmt, ja.
Ne? Das, also so einfach automatisieren ein bisschen auch.
Ja, Weihnachtsbaum komplett quasi.
Aber apropos Innovation, das, was ich ja mega cool finde als kleiner Technik-Nerd, kennst du schon diese Lichterketten, die du per Handy steuerst?
Nee.
Diese, nee. Da kriege ich, also warum kriege ich denn dauernd die Werbung dafür angezeigt? Die machen mich ganz scharf und jückig, ich würde die gerne haben, aber die sind so schweineteuer. Ah. Und zwar, das ist auch ein bisschen viel Ami-Kitsch vielleicht. Also du hast eine Lichterkette, die hängst du in diesen Baum rein und anschließend startest du die dazugehörige App und hältst die Kamera deines Handys auf den Baum und dann blitzen die Lichter alle auf und dann merkt sich diese App, wo ist welches Birnchen im Baum drin. Ja. Und dann kannst du anschließend sagen, so, und jetzt erleuchte den Baum in Rot. Dann macht er alles rot. Ja, so, das ist ja noch das Einfache. Dann kannst du mal sagen, mach von unten nach oben von rot auf grün. Dann geht so eine Welle durch und er leuchtet dann nach und nach und rot. Dann kannst du auch, weiß ich nicht, von links nach rechts, dann kannst du den Baum drehen lassen. Dann kannst du den Regenbogen reinlegen. Dann kannst du vielleicht ein Bild reinlegen. Dann kannst du die Schrift reinlegen und was weiß ich. Und dieser Baum zeigt das dann alles an. Ist das mega scharf?
Das ist ja toll.
Ist aber, bin ich zu geizig für, ist mir zu teuer.
Ja, ich bin ehrlich gesagt noch auf einem völlig anderen technologischen Stand, also total veraltet, weil ich glaube, im letzten Jahr haben wir das ausprobiert, im letzten oder vorletzten Jahr. Kennst du diese kabellosen Kerzen, diese kabellosen Baumkerzen? Also jetzt die richtigen Kerzen wie früher bei der Oma, die waren ja auch kabellos.
Ich wollte gerade sagen, also die kenne ich auch da, wo hinter die Hütte gebrannt hat. Die waren aber kabellos.
Genau, es gibt ja jetzt die elektrischen ohne Kabel, also die irgendwie mit Akku funktionieren, aber das hat alles nichts getaugt. Also
echt
die,
nicht?
Die haben, nee, die haben irgendwie nichts getaugt. Irgendwie nach 3-4 Tagen war das alles durch. Und alles doof und weiß gar nicht, wie das dann mit dem Aufladen war. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also das war jetzt, also ich sag mal so, es waren nicht die hellsten Kerzen.
ich hab wirklich gedacht, das wäre vielleicht was, weil die nicht so ein, die haben so ein ganz angenehmes Licht teilweise und die kannst du per Fernbedienung alle anmachen, dann stecken die da so schön drin. Ich hatte mir die tatsächlich mal, ich habe sie, muss ich jetzt wieder zugeben, nicht im stationären Handel, sondern ich habe es online bestellt und ich habe es direkt wieder zurückgeschickt, weil ich fand, die waren so hässlich.
Ach so, hässlich, okay, alles klar. Also ich weiß nicht, wie das da weitergegangen ist in der Entwicklung. Wahrscheinlich funktioniert das jetzt 2 Jahre. Es ist ja es war früher ein ganzes Jahrhundert, was wir jetzt in 2 Jahren an technologischem Fortschritt kriegen. Also keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge ist.
Und überleg mal, früher hatten wir 10 Kerzen im Baum, die elektrisch waren, mit so einem riesen Kabel dazwischen, waren total stolz, dass das also an- und ausschaltbar war.
Ja, heute, wenn eine kaputt war,
wissen dann funktionierte die ganze Kette nicht. Und heute hängst du 400 Lichter rein und denkst, oh, könnte noch mehr sein.
Ja, und steuerst das mit deinem Handy.
Ja, überleg mal.
Und trotzdem war früher mehr Lametta.
Ja, der Baum hatte noch was. Wobei, habt ihr noch echte Bäume?
Ja, also doch. Wir hatten jetzt, also in den letzten Jahren wirklich immer echte Bäume und das ist so wichtig, das riecht so. Früher, ich war mal so auf dem Trip, so Kunstbaum und so weiter, aber das hat sich nicht durchgesetzt.
Nee.
Früher war mehr echt und früher war mehr Lametta. Ich finde, dazu sollten wir echt zurückkommen. Ja.
Also wir
haben wir das mit der Lametta-Pandemie irgendwie hinkriegen. Also
wir hatten jetzt die letzten 2-3 Jahre, wir haben einen künstlichen Baum, der ist übrig geblieben bei einer Veranstaltung, da haben wir den geschenkt bekommen und dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir den jetzt, stellen den auf und tatsächlich je mehr du reinhängst an Zeugs, umso echter sieht er hinterher auch aus. Und man kann ja auch mit Raumspray viel machen, dass es so wirkt, als wäre es ein echter Baum. Aber so ein echter Weihnachtsbaum hat schon was. Wobei, du hast ja auch immer diesen Überraschungseffekt. Also wir haben zum Beispiel dann mal einen geholt beim Baumarkt. Abends sind wir hingefahren, haben uns die alle angeguckt und so und haben dann den für uns schönsten genommen, fahren nach Hause und dann lässt du den ja erstmal draußen liegen, damit er sich so ein bisschen akklimatisiert. Dann holst du ihn irgendwann aus dem Netz und dann denkst du, ach du Scheiben. Das ist so ein bisschen wie, wenn du in die Kneipe gehst, irgendeine tolle Frau, einen tollen Mann triffst, den mit nach Hause nimmst und am nächsten Morgen geht's Licht an und denkst,
genau, fällst du aus und auf einmal.
Ja, der siebte Tequila war dann doch offenbar Schluck auf die Augen. So, und so war die Beziehung zu diesem Weihnachtsbaum.
Ja,
und wir sind dann wirklich am nächsten Tag hin und haben noch einen gekauft. Weil natürlich kriegst du den auch nie wieder in dieses Netz rein, du willst ihn auch nicht zurück, du denkst ja auch nicht daran. Die haben uns aber gesagt, nee, sie hätten den auch umtauschen können. Sie hätten den auch wieder zurückbringen können und wir hätten das Geld zurückbekommen. Wir haben tatsächlich, in dem Jahr haben wir 2 Weihnachtsbäume gehabt. Also einer stand dann draußen auf der Terrasse, weil der so hässlich war, dass wir ihn nicht in der Bude stehen haben wollten.
Ach, also, hast du das mitbekommen? Der berühmteste Weihnachtsbaum der Welt steht wahrscheinlich vor dem Rockefeller Center in New York und die holen den auch immer weit entfernt aus irgendeinem Wald, weiß ich, hunderte Kilometer Kilometer, tausende Kilometer irgendwo in Maine, hast du nicht gesehen, dort kommt der Weihnachtsbaum immer her. Und als der stand vor dem Rockefeller Center, dieser Baum, haben die gesehen, dass da eine kleine Eule drin saß. Kleine, verängstigte, dehydrierte Waldeule. Und da haben die wirklich über diese ganze Strecke, haben die wohl mitgeschleppt. Die hat sich nicht getraut, wahrscheinlich die ganze Zeit dort wegzufliegen, irgendwo auf diesem Tieflader, keine Ahnung, wie so ein riesen Weihnachtsbaum transportiert wird. Und dann stand jetzt der Weihnachtsbaum dort vom Rockefeller Center und du saß die kleine Eule im Baum.
Oh.
Ja, irre, ne? Die Eule saß im Weihnachtsbaum. Sie hörte viel, doch sprach sie kaum. Und sprach sie kaum, so hörte sie doch genug. Warum sind die Menschen nicht auch so klug? Da wird ja gerade viel palabert drüben.
Ja.
Nicht nur in New York. Ja. Irre. Aber das war die kleine Eulengeschichte und die wird wohl jetzt aufgepäppelt.
Ach süß. Also ich hoffe, sie bringen sie aber wieder in ihre alte Heimat zurück, oder?
Ja, weiß ich nicht. Erstmal muss er wahrscheinlich jetzt bis zum 24. dort am Weihnachtsbaum hängen vom Rockefeller Center. Wäre ja auch ein schöner Touristenmagnet. Ach nee, Touristen geht ja gerade nicht in New York.
Nee, aber gut, nee. Wenn man natürlich Sorge hat, dass sie wegfliegen könnte, da hilft bei der Eule dann auch Uhu, ne? Die in den Baum
fest. Du meinst, du klebst sie einfach fest am Stamm, oder?
Ja. Wäre ein bisschen gemein, aber sonst. Ja. Aber apropos berühmte Bäume, der in Berlin, der am Breitscheidplatz, hast du das mitbekommen, der ist dieses Jahr besonders groß, besonders schön, besonders toll.
Aus Thüringen, oder? Ich glaube, der wird in Thüringen immer. Kommt er nicht aus Thüringen?
Nee, in diesem Jahr ist er tatsächlich von einem Berliner Schauspieler gekommen, Jörg Gutzun, den kennt man vom Gesicht auch sicherlich.
Ich hab das verwechselt, und zwar, ich glaube, der vom Brandenburger Tor, der kommt
das kann
aus
sein.
Thüringen.
Dass der traditionell aus Thüringen kommt.
Wenn das Greta hören würde, ja. Ich glaube, das ist schon seit Jahren so. Da haben die mal eine Vereinbarung getroffen, dass immer der Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor irgendwie aus dem Thüringer Wald kommt. Ja, der muss ja dann auch irgendwie hin nach Berlin. Also gut, rings um Berlin gibt es ja eigentlich auch genug Bäume. Aber nein, man nimmt immer den aus Thüringen. Was ja
schöne
okay
Tradition
ist.
Dann, ne?
Ja, schöne Tradition. Schön. Was Breitscheidplatz von einem Schauspieler.
So, der hatte wohl das Problem, dass bei sich auf dem Grundstück mehrere Bäume stehen und der Baum, also wirklich malerisch schön gewachsen ist, aber der musste weg, weil der sonst das gefährdete, auf das Haus irgendwann zu stürzen und so weiter. Also es war wohl auch sehr emotional, so was ich gesehen habe, dass er wirklich also auch traurig war, dass der Baum weg musste, aber auf der anderen Seite bekommt er jetzt nochmal eben diesen Ehrenplatz am Breitscheidplatz und der steht da wirklich malerisch schön, haben sie ihn abgeholt und in diesem Jahr also wirklich dann eben ein handverlesener Baum, 40 Jahre lang gezüchtet, glaube ich, von eben Herrn Gutzun, dem Schauspieler.
Ach, wie toll.
Ja,
aber früher war ihm trotzdem mehr Lametta. Das Problem ist, also ich finde es erstmal total spannend, dass die Bäume 20 Zentimeter größer sind in diesem Jahr, höher sind, ja, auch in den heimischen Wohnstimmen. Es sieht ja kaum jemand. Ja, du darfst dann kaum jemanden einladen. Wir sind in einer Woche, wo möglicherweise die Corona-Maßnahmen nochmal verschärft werden. Man redet ja auch von verschärften Kontakt, also von diesen Kontaktbeschränkungen eben. Ja.
Mhm.
Und jetzt muss man sich mal durchrechnen. Also wenn sich zu Weihnachten vielleicht dann nur noch 5 oder 6 Menschen treffen dürfen, aber zu Beerdigungen 30, ja, ich habe mir das mal ausgerechnet, dann kannst du doch einfach am 24. Dezember die Beerdigung der Weihnachtsgans feiern.
Ach so, Mann. Ich hatte jetzt gerade überlegt, ob du durchgerechnet hast, wie es sich lohnt, die Schwiegermutter nur für den ersten Tag einzuladen.
Ja, aber so könnte man es ja angehen. Ja,
ja.
Keine Ahnung. Also wir sind gespannt, was da noch passiert und was da noch kommt im Verlauf der Woche in Sachen Corona. Also wohl bis kurz vor Weihnachten werden die, wie heißt das, Lockdown-Light-Beschränkungen wohl erstmal aufrechterhalten.
Die Maßnahmen.
Die Maßnahmen.
Also Lockdown, das ist, also wenn du das Wort Lockdown oder Shutdown benutzt, also alle, die in Belgien, Frankreich, Italien sitzen, die würden sich über unsere Sachen da, glaube ich, totlachen, so traurig es ist. Ja, und aber im Moment, in allen Ländern gehen die Zahlen runter. Also Frankreich, Belgien ganz dramatisch. Die haben natürlich auch ein bisschen härter durchgegriffen oder mussten es auch. Und bei uns, es bewegt sich nichts, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Also es geht nicht bergauf, aber es geht auch nicht bergab.
Nicht nach oben.
Naja, richtig. Naja, mal abwarten, wie wir Weihnachten sitzen. Vielleicht brechen die FaceTime-Verbindungen, die Videochats zusammen.
Man weiß es nicht. Naja, wir können es nur abwarten, bleiben zuversichtlich.
Und schicken uns Lametta.
Und schicken uns Lametta, was früher ja mehr war. Was hat man früher? Früher war nicht nur mehr Lametta, früher war ja auch mehr Fußball. Jogi Löw, das ist ein Ereignis in dieser Woche, an dem wir nicht vorbeikommen. Deutschland verliert gegen Spanien 6:0. Ich glaube, die höchste Niederlage einer deutschen Nationalelf seit, Michael, hilf mir, 80 Jahren, 90 Jahren, 100 Jahren, 200 Jahren.
Ich habe auch sowas gehört, 89 Jahre oder sowas, glaube ich.
Also ewig lange her, dass Deutschland so hoch verloren hat. Und jetzt natürlich in der Kritik und viel diskutiert die Personalie des Nationaltrainers, Jogi Löw.
Ach bitte.
Ist er schon verbeamtet? Ist er amtsmüde? Hat er den Absprung verpasst? Das sind ja alles so Diskussionen, die da geführt wurden. Und viele sagen auch, der Jogi muss weg.
Ja.
Es gab, ich meine, früher war das ja, du kommst ja aus Leverkusen, du kommst ja so aus der rheinländischen Ecke. Früher wurden ja Trainer noch in der Halbzeit gefeuert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war der Toni Schumacher. Das war, wir hatten in dieser Woche drüber gesprochen in der Sendung. Das war 1999. Legendäres Spiel Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim. Und irgendwie hat Köln in der Halbzeit schon 2-0, 3-0 zurückgelegen. Und da kam dann wohl der Präsident, ja, zum Dünnen, so hieß der Schuh, also den Toni haben sie einfach nur den Dünnen genannt, ja.
Weil der so dünn und groß war, oder was?
Hab ich das, der Dünnen, ne? Ich denke mal von Donny, ne, oder? Sag mal, du kannst
das nicht. Wie wird's geschrieben?
Der Dünnen, ne, der Dünnen, von Toni, der Dünnen, ich denke mal, der Toni, der Dünnen, der Toni, ja, der Dünnen, ja.
Okay.
Und da kam wohl der Präsident in die Kabine zur Halbzeitpause mit den Worten, hau ab in der Eifel. Du messst mir den Verein kaputt. Sag mal,
nee, falsch, völlig falsch.
Ja.
Okay. Du musst hinten mit der Stimme nach oben gehen.
Ja,
als wenn du eine Frage stellen würdest, du machst meinen Verein kaputt.
Ah ja,
hau das ab ist in Kölsch. Der
Eifel. Hau ab in der Eifel. Hau da ab. Kam er wahrscheinlich her, der Donny Schumacher.
Weiß ich gar nicht, vielleicht wohnte er da, das kann sein.
Hau ab in der Eifel, du hast hier nichts mehr zu sagen.
Sare?
Oder du Wichser.
Ach.
Also er hat wohl die Wichser. Also die Legende sagt, der Präsident, du hast ja nichts mehr zu sagen, du Wichser.
Das ist meine Ansprache, ne?
Das ist meine Ansprache.
Aber das ist jetzt nur kurz für die Sprachschule. Das ist also wirklich Köln im Gegensatz zum restlichen Rheinland, also Düsseldorf und alles drumherum. Ja. Die gehen am Ende des Satzes mit der Stimme eher nach unten und Köln geht mit der Stimme nach oben. Dann hast du es schon raus. Aber damit bist du dann schon, kommst du schon weit. Ja.
Okay. Und das war aber wohl das erste oder einzige Mal überhaupt, dass im bezahlten Fußball ein Trainer in der Halbzeitpause gefeuert wurde.
Also Halbzeit ist auch böse, oder?
Halbzeit ist echt böse.
Das ist, dann darfst du ja noch nicht mal wieder zurückgehen und dich an deine Trainerbank setzen.
Ja.
Also weißt du, das ist doch immer so aus den Filmen, weiß man, aus den Krimis, da heißt es dann, wenn sie sich jetzt ruhig verhalten, dann legen wir ihnen keine Handschellen an und ihre Familie ersparen wir diesen Anblick.
Genau.
So, aber in dem Fall, ne, muss der dann mit gesenktem Haupt an denen, die gerade in der Halbzeitpause an den Würstchenständen stehen und beim Bierstand dran vorbeilaufen und da fragst du, wo geht denn der Dünn hin?
Wo geht denn der Dünn hin?
Dünn.
Ja. Ach, das war ja eine Ikone, war ja mal Nationaltorhüter. Ich glaube nach Sepp Maier oder
wäre. Ach.
Keine Ahnung.
Gute Frage, wie rum das war. Ich fand bloß, diese Woche lief auch dieses Meme, also diese Grafik mit Text drin rum, dass ja Angela Merkel jetzt ihre, wie viele Jahre? 15 Jahre Kanzlerschaft.
Das war im November 2005, genau.
Und dann war da so parallel dazu aufgelistet, weil für uns ist das ja normal, sag ich mal. Davor haben wir ja Kohl ewige Zeiten gehabt und dann, ja, Schröder, na gut, nicht ganz so lange, aber Merkel jetzt eben so ewig lang dran. Und dann haben die mal aufgelistet, in der Zeit gab es in den USA 3 Präsidenten. In der Zeit war in Italien, glaube ich, 7 Ministerpräsidenten nacheinander weg. Und die haben so das aufgezählt. Guck mal, wie viel in den Ländern los war. Großbritannien hatte ja auch mehr. Und dann daneben noch Schalke. Wie viele Trainer es bei Schalke gab? Ich glaube, es waren 19.
Irre.
In der Zeit muss man überlegen. 19.
Ja. Ist der jetzige schon mitgezählt? Ich weiß gar nicht. Die haben nur wieder verloren jetzt. Aber das ist egal.
Ach du meine Güte. Ich blick da nicht durch.
Also da haben wir schon eine gute Konstanz. Aber ja Gott, sie tritt ja jetzt auch nicht mehr an im kommenden Jahr. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich meine, die Ministerpräsidenten sind ja schon immer noch ein bisschen vorsichtig. Gerade was so Corona-Maßnahmen, hast du gesagt, ja, betrifft. Und wenn man sich dann so berät und naja, ein bisschen halbherzig. Sie ist ja schon jemand, der da relativ klare Forderungen stellt. Und sie ist ja die Einzige, wenn die zum Beispiel bei ihren Videokonferenzen dann da zusammengeschaltet sind, sie ist ja die Einzige, die eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Sie ist ja die Einzige, die sagt, ja, ich bin mein Amt sowieso los.
Richtig,
also kann ich die Dinge auch so benennen, wie sie sind. Also ich muss dann nicht mehr politisieren, ich muss dann nicht mehr vorsichtig sein, ich muss nichts mehr diplomatisch ausdrücken. Und sie kann eigentlich die Dinge benennen, wie sie sind. Also wie sie zumindest sieht und auf den Punkt bringen. Die anderen sind ja dann doch immer eher so ein bisschen, naja, gucken wir mal, wollen ja dann auch wiedergewählt werden. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wann immer dann die Landtagswahlen stattfinden. Bei der Kanzlerin ist das relativ wurscht.
Es ist interessant. Ja. Letztens sagte das auch irgendjemand. Irgendein Journalist sagte, na, sie hat ja vor 2-3 Wochen sagte sie, offenbar reicht das nicht. Diese jetzt, ich würde härtere Maßnahmen für sinnvoll erachten und das ist jetzt alles zu locker und das wird nicht helfen und so. Und dann sagt er auch, ja, und dann wurde noch 2 Wochen lang hin und her diskutiert und gemacht und getan oder besser gesagt nichts gemacht, nichts getan. Ja, und sie hat recht behalten, ne? Und das ist ja tatsächlich in dieser Zeit jetzt schon ein paar Mal so gewesen. Offenbar hat sie als Naturwissenschaftlerin einen guten Eindruck davon, wie sich Zahlen entwickeln können.
Ja. Aber wir lernen ja in diesen Zeiten auch ein bisschen was dazu. Wir hatten dieses Thema auch, gehört unbedingt rein in den kleinen Wochenrückblick. Wir hatten ja das Thema, dass in ganz, ganz vielen Schulen der Sportunterricht ausfallen muss, weil es einfach nicht möglich ist. So Corona-mäßig können ja auch anschließend nicht duschen, die Kinder und so weiter, sich waschen. Stattdessen, und das fand ich so großartig, stattdessen geht man mit den Kindern spazieren.
Ja.
Das heißt also, der Lehrer, die Lehrerin, die macht mit den Kindern einen Spaziergang. Und Achtung, was im ersten Moment vielleicht so ein bisschen absurd und fast ein bisschen lächerlich klingt, bekommt den Schülern auf einmal richtig gut. Das heißt, die führen, also das sagen jetzt die Lehrer, die es machen, die führen Gespräche miteinander, die sie sonst nie führen würden in der Klasse. Die reden viel intensiver miteinander. Die kommen mal so richtig runter, die werden entspannter, die werden konzentrierter. Also die Lehrer sagen, wow, das müsste man eigentlich später dann mal, also in einer Post-Corona-Zeit, müsste man das eigentlich mal in einen regulären Lehrplan mit aufnehmen.
Mhm. Und ja. Das heißt, in der Zeit wird dann der Satz des Pythagoras nochmal durchgesprochen oder Lehrinhalte vertieft?
Abgelaufen dann wahrscheinlich.
Abgelaufen, ja. Immer schön im rechten Winkel.
Genau. Nee, aber das wäre doch mal eine schöne. Also neben der Digitalisierung der Schulen, vielleicht so ganz analog auf zwei Beinen auch die Spaziergangisierung der Schulen. Ja, so
vielleicht sollte man
Corona-Zeit. Das könnte doch übrig bleiben. Also ich finde das toll. Ich stelle mir das so vor, wie die dann so entspannt. So, guck mal hier,
ja.
Das ist ein Baum. Ach, ja.
So.
Kriegen ja viele Kinder zu Hause gar nicht mehr mit, wenn da die PlayStation. Aber das war auch eine Meldung in dieser Woche. PS5, PlayStation 5. Jetzt auf dem Markt offizieller Verkaufsstart in dieser Woche, aber nutzt wahrscheinlich eh kaum jemanden die Informationen, weil die Dinger sind vorher schon restlos ausverkauft. Ach. Und vorbestellt ewig und ja.
Schon wieder alles weg, ja.
Also mal wieder rausgehen, liebe Kinder, ja. Bäume gucken.
Aber vielleicht sollte man das in Firmen auch einführen, dass man einfach mal diese ewigen Konferenzen, die es ja sonst immer so gibt, vielleicht die auch einfach mal beim Spaziergang durch den Stadtpark abhalten.
Ja.
Dann kann man also sich auch mal ein bisschen zurückfallen lassen, wenn es vorne langweilig wird, wenn über ewig das Gleiche geredet wird, dann kann man einfach mal hinten ein bisschen hinterher baumeln. Wenn man was zu sagen hat, geht man wieder ein Schrittchen vor. Also, ja. Da kann man bestimmt auch was Gutes draus machen.
Definitiv. Deswegen, man muss ja das Gute auch mal mitnehmen, ja, aus schlechten Zeiten. Das ist doch toll. An jedem Mist, der passiert, ist auch immer was Gutes.
Natürlich. Ist auch, ich habe jetzt letztens wieder gesehen, es kommen ja Leute auch auf tolle Ideen. Also ein Restaurant zum Beispiel, das lädt jetzt ein. Sie dürfen ja nicht öffnen. Sie dürfen nur Essen to go anbieten oder Lieferdienst oder so. Und haben gesagt, ja, wir haben aber einen großen Parkplatz vor der Tür. Ihr könnt einfach mit euren Wohnmobilen kommen, weil ganz Deutschland hat ja jetzt Wohnmobile gekauft im letzten Sommer. Ihr könnt einfach mit eurem Wohnmobil kommen, stellt euch auf den Parkplatz, wir machen für euch Candlelight-Dinner. Das heißt, bei euch drin, stellt euch die Kerze auf den Tisch und das Essen, ihr bleibt in eurem Wohnmobil, wir bedienen euch, wir kellnern rum und das läuft wohl ziemlich gut, also bei dem Restaurant.
Schöne Idee.
Ja, ne?
Oder auch diese Pop-Up-Stores. Ich weiß nicht, ob du von denen gehört hast.
Also
Geschäfte, die plötzlich da sind.
Ja.
Also so für kurze Zeit. Also zum Beispiel Restaurant, Kneipe, Kaffee in der City, in der Innenstadt. Die können ja gerade nichts machen, ist ja geschlossen. Aber so Einzelhandelsgeschäfte, die dürfen ja öffnen.
Ja.
Und kannst du ja quasi jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit dein Restaurant zum Beispiel als Einzelhandelsgeschäft umfunktionieren. Einfach Tische und Stühle rausschmeißen. Und dann nimmst du dir einen Händler rein, der zum Beispiel wegen der geschlossenen Weihnachtsmärkte auch gerade nicht weiß, wie er jetzt seine Holzsachen, sein Holzspielzeug, seine Pyramiden, was weiß ich, was verkauft man denn auf Weihnachtsmärkten? Kerzen, so Puschen, so irgendwelche selbstgehegelten Wollsocken oder was. Dass dann dort aus diesen Räumen, also was früher eben das Restaurant war, die Kneipe war, das Café war, dass du das quasi nutzt, auch die oft ja exklusive Lage in der Innenstadt und von dort aus dann eben verkaufst. Dann haben ja eigentlich alle was. Das heißt also, der Restaurantbetreiber bleibt im Gespräch, kriegt vielleicht ein bisschen Miete von dem Einzelhändler und der kriegt sein Zeug irgendwie los, verdienst vielleicht dann nicht mal ganz so viel, aber besser als nichts. Also ich finde diese Idee, diese Pop-Up-Stores jetzt so in der Corona-Vorweihnachtszeit, finde ich großartig.
Ja, vor allem sich da so zusammenzutun, ne? Also
ja,
der eine hat die Fläche, die er nicht benutzen darf, der andere hat eben die Ware, die er nicht verkaufen kann, richtig? Ja, finde ich gut. So wie auch in vielen Städten es im Sommer war, dass die Schausteller, die mit ihren Karussells und Futterbuden zum Beispiel, also ja nicht auf die großen Jahrmärkte konnten, dass dann einige Städte gesagt haben, ja, okay, verteilt euch in der Stadt, ihr auf den und den Plätzen, dann steht mal hier ein Kinderkarussell, da ist mal irgendwo vielleicht ein Riesenrad aufgestellt oder ähnliches und die Currywurstbude da hinten. Das ist ja auch eine Lösung. Natürlich hat das nicht den großen Umsatz gebracht, wie auf dem Riesenjahrmarkt, aber zumindest passiert was. Und in der Stadt ist es auch nicht ganz so tot, ne?
Aber merkt man wieder, wie erfindungsreich die Menschheit ist. Das gilt auch für eine Meldung, an der wir auch nicht vorbeikommen in dieser Woche oder in der letzten Woche, Micha. Amerika schickt wieder bemannte Raketen ins All. Ja. Also in diesem Falle ist es ja Elon Musk und seine SpaceX-Rakete. Also bemannt ist jetzt auch schon wieder schwierig. Wir hatten ja gerade am letzten Sonntag, ich glaube, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, die Diskussion bei, ich glaube, es war Anne Will, dort zugegen Olaf Scholz, dann Frau Baerbock von den Grünen und Friedrich Merz.
Ja.
Ja, und da ging es so sinngemäß, wie wollen wir in Zukunft leben und so weiter und so fort, bla bla bla. Diskussion um Geld und Konjunkturpakete und so weiter und so fort. Und irgendwann machte Anne Will dann einen Schlenker und sagte, dass es doch ganz wichtig ist, auch in Zukunft daran zu denken, dass Gesetzestexte irgendwie gendergerecht abgefasst sind. Also dass dann eben in so einem Gesetzestext nicht nur steht die Gläubiger, sondern die Gläubiger und die Gläubigerinnen. So ging das eine ganze Weile und was dann ihre Studiogäste davon halten würden, ja, und wie wichtig das für die ist. Und da ist der Friedrich Merz, ja, ich will nicht sagen, nicht ausgetickt, aber der war völlig fassungslos, ja. Der hat so sinngemäß, wollen Sie mich hier verarschen? Ja, die Welt steht, naja, also er hat nicht gesagt vor dem Abgrund, aber wir haben mit so gigantischen Problemen gerade zu kämpfen. Das war irgendwie der Tag, an dem China sein riesiges Freihandelsabkommen mit Australien, mit Japan, also mit ganz vielen Ländern im asiatischen Raum geschlossen hat. Also quasi die größte zusammenhängende Wirtschaftszone der Welt geschaffen hat. Ja, eine riesige Konkurrenz zur EU, zu den USA. Das immer noch mittendrin in der ganzen Corona-Krise, Corona-Diskussion und so weiter. Und der Friedrich Merz konnte es einfach nicht fassen, dass Anne Will dann von ihm wissen wollte, ob er es richtig findet, dass Gläubiger und Gläubigerinnen in irgendwelchen Gesetzestexten stehen in Zukunft. Und da war also wirklich fassungslos, hat das so auch zum Ausdruck gebracht, so wollen Sie mich ja verarschen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Du meintest ja, es wäre eine Masche von ihm gewesen, weil der ganz sicher wusste, was da auf ihn zukommt. Und er wusste auch, dass er dafür extrem viele Pluspunkte sammelt. Es gibt ja dann ähnlich wie das in den USA, wenn die dann so ihre Fernsehdiskussionen haben, die Präsidentschaftskandidaten, gibt's ja dann auch immer gleich so Rankings, wer war besser. Und da ist der Friedrich Merz wohl an diesem Abend richtig gut weggekommen dabei.
Ja, bei seinen Leuten, ne? Also bei den Leuten, die ihn sowieso gut finden. Nein,
die fragen ja alle. Also die haben ja alle komplett und die Mehrheit der Zuschauer hat ihn da wohl ganz weit vorn gesehen.
Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Thema, das ist ja nicht, du wirst in die Sendung eingeladen und dann heißt es ja, wir reden über Corona, wir reden über Wirtschaft und wir wollen auch noch kurz über die Gender-Problematik reden und so. Also da wird es ja schon nicht so sein, dass das Thema jetzt aus heiterem Himmel völlig überraschend für ihn kam und sich dann hinzusetzen und sagen, wie kommen Sie jetzt darauf, dass man hier, mein Gott, haben wir keine anderen Probleme. Und die andere Methode finde ich, das ist bei ihm auch so, also deswegen unterstelle ich immer, dass der einfach, also Sozialkompetenz würde ich ihm mal absprechen. Also ich meine, wir haben im Hinterkopf ja noch die Geschichte damals mit dem Obdachlosen, der sein Notebook gefunden hat, ihm das zurückgebracht hat, was ja vielleicht auch mehr Geld im Pfandhaus gebracht hat oder so. Nein, er hat ihm das zukommen lassen. Und dann bekommt er als Dankeschön von ihm dieses Buch, was war das irgendwie? Jeder ist seines Glückes Schmied, mal ganz kurz.
Jeder ist selbst der Nächste, genau.
Ja, wenn auf der Straße sitzt, bist du selber schuld, du Depp.
Ah, das ist ja schon ewig her, ne? Ja,
genau.
Ich erinnere mich an die Geschichte.
Das sind alles so Sachen, die sich bei mir so festgesetzt haben, wo ich denke, naja, also Friedrich Merz, glaube ich, ist jetzt nicht derjenige, den ich als besonders sozial kompatibel einschätzen würde. Und mein Gott, man weiß ja auch, dass er sich einige Jahre lang überhaupt nicht mehr um Politik geschert hat, sondern stattdessen lieber Milliarden verschoben hat. Ja. Naja, und dann jetzt dazu sagen, ja, aber was wollen denn diese Frauen? Mein Gott, immer müssen wir darüber reden. Wir haben doch Wichtigeres zu besprechen. Ja, aber so war es auch nach dem Ersten Weltkrieg. Auch da hat man Wichtigeres zu besprechen gehabt und musste trotzdem mal drüber nachdenken, ob man Frauen das Wahlrecht zugesteht oder nicht. Und da, auch damals wird man gesagt, Frauen, warum kommt ihr denn jetzt damit an? Mein Gott, wir müssen doch erstmal hier aufbauen und so. Also das ist so diese Relativierung, dann immer wieder das so beiseite zu schieben. Ach, jetzt kommt doch nicht hier mit eurem komischen Innen an. Wir müssen doch viel wichtiger, wir Männer müssen doch gerade Wichtigeres klären. Und da ist er mir wirklich extrem unsympathisch.
Ja, ich denke, er sieht seine Wähler, also seine Zielgruppe auch eher bei den Männern als bei den
Frauen.
Ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen gibt, die von ihm so ein bisschen, also er hat ja doch so was leicht Chauvinistisches, so ein bisschen was Machohaftes. So. Also wir müssen sehen, ich glaube schon, dass er das Rennen dort macht, also das Rennen um den Parteivorsitz der CDU und dann ja einfach mal gucken.
Das wäre wahrscheinlich für die SPD dann das Beste, was ihr passieren kann.
Wer also, der nächste Kanzler wird.
Ja, aber das wäre, weißt du, die SPD verschwindet ja immer mehr in der Bedeutungslosigkeit, auch deshalb, weil ja die CDU auch immer mehr in die Mitte gerutscht ist. Also sprich, es gibt diese Extreme wie damals in Dregger, wie CSU, Franz Josef Strauß nicht. Also die gesamte Union ist ja wesentlich liberaler geworden, musste ja auch ein paar Brocken mal schlucken, die gesellschaftlich sich verändert haben und so. So, und wenn da jetzt so ein Friedrich Merz kommt, als ultrakonservatives, chauvinistisches, kapitalistisches Objekt, Subjekt aller Männerfantasien, sage ich mal, dann hat diese SPD wahrscheinlich wieder viel, viel bessere Chancen.
Könnte sein.
Ja, mal gucken.
Könnte sein. Aber vielleicht auch die CDU, vielleicht auch die Union insgesamt, sich dann auch wieder ein bisschen mehr so abzugrenzen. Also
ja, kann zu einer Polarisierung führen.
Das ist unsere Kernkompetenz. Ja. Und möglicherweise haben es ja dann wieder andere Parteien schwerer.
Kann auch sein.
Die jetzt eher so am rechten Rand stehen. Mhm. Aber wir sind ja auch liberalisiert hier in unserem kleinen Podcast. Und deswegen, wir sind drauf gekommen, Amerika schickt wieder bemannte Raketen ins All, also eben diese SpaceX. Und in dem Falle muss man sagen, nicht bemannt, sondern eben bemannt und befraut. Mhm, ja, du merkst, wir sind unserer Zeit da durchaus angepasst. Nächstes Mal auch eine Astronautin mit an Bord. Und ich möchte erzählen, der Lacher, für mich der Lacher der Woche. Ich hab mich weggehauen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so lustig, aber ich glaube, Humor ist, wenn plötzlich was passiert, irgendwas Lustiges passiert, womit du überhaupt nicht rechnest, was so überraschend kommt. Ich glaube, so Timing und Überraschung ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ich hatte dir das, glaube ich, in der Sendung auch schon erzählt, ein MDR-Nachrichtensprecher, ja, also die heiligen Nachrichten beim öffentlich-rechtlichen MDR. 19.30 Uhr, die Hauptnachrichten. Und es ist dieser Gunnar Breske gewesen. Normalerweise haben die wahrscheinlich auch nicht viel Spielraum, um Spaß zu machen. So überhaupt nicht. Ja. Also man kennt sie so als seriöse Nachrichtensprecher. Ja. Und dann eben diese Meldung, dass diese Dragon-Kapsel dort am späten Montagabend angedockt ist an die ISS. Ja, und alles lief gut und alles planmäßig. Und dann sagte der, okay, die bleiben jetzt etwa ein halbes Jahr im All. Dieser Nachrichtensprecher eben ganz seriös mit Krawatte und so. Ja. Und die bleiben jetzt also ein halbes Jahr im All und führen unter anderem Experimente mit Radieschen durch auf der ISS. Und die können wir uns dann von unten ansehen. Das fand ich großartig. Das ist also mal ehrlich. Ja, es klingt jetzt vielleicht harmlos, aber wenn das so ein Nachrichtensprecher einfach so raushaut. Großartig. Ja, Radieschen, Experimente mit Radieschen auf der ISS, die können wir uns dann von unten ansehen. Ich finde das schön.
Das ist so die wenn die Erwartungshaltung nicht da ist. Also wenn jetzt Mario Barth, du gehst ins Olympiastadion, hast 80 Euro oder was auch immer fürs Ticket bezahlt, setzt dich dahin und dann wird er sagen, kannst du die Radieschen von unten angucken?
Willst du? Oh. Meine Freundin schon gesagt, willst du? Ja, und dann Radieschen. Der lacht ja dann vorher selber auch schon.
Wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, den Gag fände ich bei ihm auch nicht so schlecht. Also, apropos Gags, hast du Dieter Nuhr diese Woche auch wieder mitbekommen?
Nein, leider nicht. Ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, Dieter Nuhr ist ja schon so ein paar Mal, was heißt aufgefallen, angeeckt. Also, er ist ja, ich sag mal, Kabarettisten sind ja eher so, dass sie die herrschende Klasse kritisieren und ganz viele von denen sind ja dann eher so ein bisschen automatisch, dadurch bist du ja eher etwas links angehaucht. Das ist bei Kabarettisten eigentlich automatisch so, ne? Also egal, ob es CDU-Kanzler gab, dann wurde eher von links kritisiert. Mhm. Wenn es SPD-Kanzler gab, wurde noch weiter links kritisiert und so weiter. Und Dieter Nuhr fällt irgendwie so ein bisschen auf dadurch, dass er also die Fridays for Future und Greta ja total blöd findet und er eher so auf dem Standpunkt, warum meckert ihr denn rum, geht erstmal in die Schule und so. Das ist so ein bisschen diese älterer weißer Herr-Geschichte, hat man immer so den Eindruck. Ja, und diesmal ist er dadurch aufgefallen, dass er in seiner Sendung ein Buch kritisiert hat von einer Autorin und der Titel dieses Buches, ich weiß es jetzt gerade nur aus dem Kopf, mir fiel es nur gerade eben ein, und zwar was weiße Menschen über Rassismus nicht wissen wollen oder so ähnlich. Rassismus und was weiße Menschen darüber nicht wissen wollen oder so ähnlich. So, und da sagt er, also dieses Buch, das würde ja schon unterstellen, dass er als weißer Mensch automatisch rassistisch sei und kritisiert dieses Buch und das wäre in den USA ja ein Riesenerfolg, dieses Buch. Jetzt kommt aber nur das Problem, dass dieses Buch A nur auf Deutsch erschienen ist, also niemand in den USA kann es auf Englisch lesen. B ist es in den USA auch gar nicht zu kaufen. Es ist nur in Deutschland erschienen. Und das nächste ist, er selbst hat es auch nicht gelesen, sondern er hat nur den Titel gelesen und regt sich fürchterlich über dieses Buch auf, da minutenlang in seiner Sendung und ja, weiß über das Buch aber gar nichts. Und ja, das gab es nochmal so einen kleinen Shitstorm, den Herr Nuhr dann natürlich auch wieder mal überhaupt nicht verstanden hat, wie denn sowas passieren kann. Ja.
Weil wir gerade beim Fernsehen sind, das war für mich eine Meldung, die ich durchaus bemerkenswert fand, und zwar Mirja Dumont Ja, das ist die Ex-Frau, muss man sagen. Die Ex-Frau von Sky Dumont. Die ist ja so viel extrem jünger als er, ne? Er ist ja jetzt irgendwie schon, er geht ja fast auf die 80 zu. Ja. Wie alt ist Mireille Dumont? Keine Ahnung. Ah,
40, in den 30ern oder was, ne?
Ja, ja. Ja. Und Mireille Dumont jetzt nackt im Fernsehen. Es gibt nämlich, kannst du mal sehen, du guckst sie doch nur. Und ich gucke mir solche Meldungen an. Es gibt nämlich jetzt eine TV-Promi-Strip-Show. Aha. Jetzt ist Showtime. Und zwar das Ganze auf Vox, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ach,
Vox. Und das ist ja toll. Also Mireille Dumont jetzt nackt auf Vox. Und früher war sie, pass auf, nur nackt auf Sky. Nicht schlecht, oder?
Oh, ja. Also früher Premium und jetzt ja, im Free-TV.
Früher, genau, früher musste dafür bezahlt werden. Jetzt ist es frei. Mehr oder weniger. Ne, finde ich nur, weil du gerade beim Fernsehen warst. Wir haben ja normalerweise auch immer gerade jetzt in diesen Lockdown-Leitzeiten, in diesen Corona-Zeiten, unsere Streaming- und Lesetipps. Ich muss gestehen, schon wieder, wenn man es am Anfang entschuldigt, wir wollen uns jetzt auch am Ende entschuldigen, also ich zumindest, mea culpa, ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu lesen. Was ich empfehlen kann, ist immer noch, oh Gott, weiße alte Männer. Ich habe früher wirklich mein ganzes Leben lang nie Tatort geguckt. Jetzt, wo ich die Mediatheken entdeckt habe, ich habe schon wieder einen Tatort gesehen.
Echt? Und der war wieder
gut? Ich habe schon wieder einen gesehen, den ich empfehlen kann, weil ich die beiden so mag. Und zwar Nora Tschörner und wie heißt er? Christian Ulm.
Christian Ulm.
Mhm. Ah ja, den du nicht leiden kannst, weil er so undeutlich spricht.
Ja, das ist wieder alter weißer Mann, wenn man nicht mehr so gut hört und die Untertitelung nicht so richtig funktioniert. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich will mich dafür
ja auch nicht schämen. Also ich sage, nein, das unterhält mich. Und das war, in dem Falle bin ich zufällig drüber gestolpert. Das war wohl die erste Folge von den beiden. Das ist ja der Weimar-Tatort. Und das war wohl die erste, also quasi der Pilot. Sag mal so, der Pilot, ja.
Ja,
wo sie sich quasi kennenlernen, aber wo dann im Verlauf der Handlung rauskommt, dass sie sich doch vorher kommen. Also er kommt irgendwie aus Hamburg nach Weimar als Kommissar oder Inspektor oder was weiß ich. Nee, Kommissar ist das in Deutschland, ne? Inspektor ist, glaube ich. Gibt es den Dienstgrad Inspektor? In Deutschland, bei der Polizei?
Ich habe keine Ahnung.
Kriminal, ich weiß nicht, ist egal. Also er kommt jedenfalls aus Hamburg und die beiden lernen sich da quasi kennen, obwohl irgendwie zwischen den Zeilen klar ist, dass sie sich früher doch schon gekannt haben, weil sie ist hochschwanger, Nora Tschörner, und es kommt dann irgendwie raus, dass er der Papa ist und dass die irgendwas gedreht haben, dass er dann dorthin kommt, obwohl sie ihren Kollegen gegenüber so tun, als würden sie sich nicht kennen. Irgendwie so sind gewesen. Also sehr lustig, Nora Tschörner und Christian Ulmen, die fette Hoppe. Die fette Hoppe, das ist wohl irgendwie eine ganz berühmte Bratwurst in Weimar, also zumindest laut diesem Handlungsstrang in diesem Film. Und die fette Hoppe wird nämlich ermordet. Und ich habe mich wirklich sehr amüsiert.
Es wird eine Bratwurst ermordet?
Nein, also die Herstellerin der Bratwurst, die Fleischerin.
Ich wollte gerade sagen, jetzt fing es gerade mich an zu interessieren.
Nein.
Aber
nein, und ich war sehr amüsiert. Also ich staune selber. Insofern alle Vorurteile, die ich hatte, jahrzehntelang gegenüber dem Tatort, die fallen langsam von mir ab, weil ich hatte viel Spaß bei Chips und Bratwurst und der fetten Hoppe. Immer noch abrufbar. Ich weiß gar nicht, ich meine bei der ARD-Mediathek. Ja.
Aber das wäre...
ARD, ja doch, ich glaube, das
ist... Tatort ist ARD, genau.
Ja, übrigens aus dem Jahr 2013, also schon relativ länger her, aber eben die erste Folge von Nora Tschörner und...
Aber wenn ich jetzt...
Ja, ist ja Christian Ulm, also der Weimar-Krimi, der Thüringen-Krimi.
Ich habe es schon öfter gesagt, ich habe Tatort, versucht, bin aber nie richtig reingekommen und vor allem es überfordert mich kolossal, dass da jede Woche jemand anders dann ermittelt. Aber wenn du das jetzt sagst, da gibt es einige gute Arbeit, mein Gott, das ist ja ein Schatz, der wäre ja noch für mich zu heben. Was könnte ich jahrelang noch Tatorte hinterher gucken?
Ja, was ich toll finde, ist, wenn die sich nicht so ernst nehmen. Also ich meine, Krimi, es gibt ja nur 100.000 Krimis, überall würde, also man kann es ja gar nicht mehr sehen und ertragen, dieses ganze CSI und SII und ach was weiß ich, was da alles hoch und runter läuft. Ja, auch bei den Privaten ganz viel. Und die nehmen sich alle so furchtbar ernst und Mord und Totschlag und dann die klugen Ermittler, die dann alles auflösen. Und ich finde, die haben es beim Tatort eben bei einigen geschafft, da so eine Nuance eines Augenzwinkerns reinzubringen. Ja? Dass sie sich selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen und das ganze Thema, das ganze Krimi-Thema und so weiter. Das gefällt mir einfach. Das finde ich einfach gut. Also das finde ich durchaus sehenswert. Ja. Weißt du, und ich überwinde mich auch nicht, das zu sagen, oder ich muss mich nicht überwinden, weil das war einfach ein blödes Klischee, ein blödes Vorurteil, was ich da hatte.
So. Vielleicht muss ich mich da auch mal nochmal rein. Ja. Aber es ist manchmal sowieso so komisch, dass man, oftmals hat man ja so den massentauglichen Geschmack, dass ich auch von mir nicht sagen kann, oh, ich bin da besonders exquisit, ich schaue nur Tarantino bei Mondschein oder sowas. Ja, nein, aber, genau. Da bin ich ja wirklich dann so einer der amerikanische Krimiserien, okay. Aber es gibt so bestimmte Serien, die so riesen erfolgreich sind, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Also Navy CIS zum Beispiel, das ist ja die Serie, die bei Sat.1 immer läuft, wenn irgendeine andere Serie gerade angelaufen ist und ich dann dachte, oh, die ist aber nett, die gucke ich mir jetzt mal an, dann habe ich mich so drauf eingestellt, ach, jetzt hast du mal endlich wieder eine neue Serie gefunden und dann läuft die 5 Wochen hintereinander und dann sagen die, oh, die Quoten sind aber so mies, die interessiert keiner und dann wird die Serie rausgenommen und stattdessen wird dann immer Navy CIS gesendet. So, genau. Und die läuft rund um die Uhr gefühlt und ich weiß nicht, ich bin da nie mit warm geworden. Das ist so eine Serie, die an mir völlig vorbeigeht. Oder dann war eine, das war letztes Jahr, glaube ich, Bull. Das ist irgendwie so ein Spezialrechtsanwalt, der immer irgendwelche Fälle annimmt und die machen das aber mit einem Team, wo sie genau die Geschworenen analysieren und mit einer riesen Videowand überlegen, welcher Geschworene reagiert auf was und dann musst du als Rechtsanwalt so und so auf den eingehen und dann wird recherchiert und gemacht und getan. So habe ich mir 3 Folgen von angeguckt und bei der 4. Folge dachte ich, das ist doch genau das Gleiche wie den ersten 3. Es hat sich immer wiederholt. Es war immer exakt das Gleiche. Es passierte nichts anderes. Ja, aber die Serie ist auch erfolgreich. Dann denkst du immer, ach, die wird jetzt eingestellt. Die ist ja total langweilig. Nein, dann wird die 4. Staffel noch bestellt von den amerikanischen Sendern. Ja. Und sie läuft im deutschen Fernsehen super erfolgreich. Vielleicht, ich glaube, ich bin einfach falsch.
Ah, aber, dann doch lieber Tarantino beim Mondschein. Ja, aber es muss der frühe Tarantino sein. Also, weil früher war ja mehr Lametta. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja?
Nee, aber ich dachte jetzt, weil wir beim Streaming-Tipps sind. Ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich dann mal so den 0. Advent gefeiert und endlich mal wieder angefangen, Weihnachtsfilme zu gucken. Ha. Die sind ja jetzt bei Netflix und Co. Tauchen die jetzt alle wieder schön in den Mediatheken auf. Und dann gibt's ein paar neue. Also einen, auf den ich mich freue, ist einer mit... Ich habe Freunden davon erzählt. Ich sage, oh toll, ich freue mich total. Da kommt jetzt ein Weihnachtsfilm mit Dolly Buster raus. Ach total, da möchte ich. Und die gucken mich alle an, wie verstört. Wie, was, Dolly Buster, Weihnachtsfilm bist du?
Gibt's doch schon süßer, die Glocken, die klingen.
Ja, genau, so ähnlich. Ne? Nee, und ja, bis ich dann gemerkt habe, ich meinte natürlich Dolly Parton.
Und aber das kommt auch hin. Das kommt, ich hab die letztens gesehen.
Ja.
Die ist jetzt irgendwie 70 geworden. 70 oder 80.
Älter, ich glaube, die ist schon 80 oder sowas.
80 ist die geworden, ne? Dolly Parton ist 80 und ist ganz stolz drauf, dass eigentlich nichts mehr, also kaum irgendein Körperteil an ihr wirklich so alt ist.
Ja, aber die hat diese Selbstironie.
Total. Die nimmt sich da auch selber auf die Schippe. Könnte beim Tatort mitspielen.
Ja, total. Und die hat jetzt gerade, hat sich auch gefreut, die hat vor Jahren irgendwie schon viel Geld gespendet für eine Impfstofffirma, die jetzt tatsächlich auch ihren ersten Impfstoff da kurz vor der Zulassung hat. Deswegen, sie tut auch sehr, sehr viel Gutes. Sie setzt sich auch für Minderheiten ein und so weiter. Mhm. Also das ist, ich habe irgendwann mal länger ein bisschen was über sie gesehen. Das ist wirklich eine tolle Frau. Ich habe die früher auch immer total belächelt. Und da habe ich gedacht, ach, das wird schön, da freue ich mich drauf. Den habe ich jetzt allerdings noch nicht gesehen, diesen Film. Der ist jetzt auch gerade am Wochenende erschienen. Sondern wir haben am Sonntag dann so zu Kaffee und Kuchen Holidays geguckt bei Netflix. Und das ist so eine schöne, ja, Weihnachtskomödie in dem Sinne, dass da zwei junge Menschen sind. Sie und er sind beide Singles, haben irgendwie ganz furchtbare Beziehungen am Laufen gehabt, ist beides gefloppt, sind total veräppelt worden von ihren Partnern und dann treffen die sich per Zufall beim Umtauschen. Sie hat von ihrer Schwester nämlich so einen riesen Trainingsanzug bekommen für die Feiertage, viel zu groß, und er hat von seiner Freundin so einen hässlichen Weihnachtspullover bekommen und beide gehen dann eben in die Mall, um diese Sachen, diese furchtbaren Weihnachtsgeschenke umzutauschen, lernen sich dann in der Schlange kennen, finden sich eigentlich total doof, verabreden sich dann aber dafür, ihre Holidays zu werden. Das heißt, immer wenn es Feiertage gibt.
Also jetzt nicht so spoilern, Micha.
Ja, nee, nur ganz kurz. Das ist okay. der Hauptplot sozusagen. Also sprich, immer wenn es irgendwo eine Feierlichkeit gibt, wie Silvester oder sonst was, dass sie dann eben zusammen auch zu den Feiern und zu den Familienfesten gehen, weil sie es leid sind, immer da alleine aufzutauchen. Und wie es natürlich kommen muss, also ich will jetzt das Ende nicht vorwegnehmen, aber man kann sich vorstellen, das Ende ist gut. So, ich fand den für Kaffee und Kuchen echt also ganz nett.
Wie heißt der Holidays?
Holidays, genau. Holidays. Schauspieler, er ist Australier, kannte ich vorher noch nicht. Sie heißt Emma Roberts, hat in Hunderten von Filmen mitgespielt, bei Scream und so weiter. Aber ich kannte sie jetzt auch nicht so gut. Es ist halt ganz niedlich, man darf nichts Großes erwarten. Ja. So, und es ist jetzt nichts Intellektuelles. Für dich ist es nichts, weil das
ist. Ich fürchte wirklich, wir werden alt. Ja? Der eine empfiehlt den Tatort, der andere irgendeinen Weihnachtsfilm.
Diese weihnachtliche romantische Komödie. Jetzt habe ich aber einen Kritiker gelesen, der das Ding völlig verrissen hat. Also auch da merke ich wieder, ich habe einfach nicht den richtigen Geschmack. Also der hat gesagt, nee, das Ding geht gar nicht. Das ist auch nicht Genre Weihnachtsfilm, weil es macht sich über Weihnachtsfilme lustig. tut mir leid, ich bin simpel gestrickt, ich habe mich gestern schön unterhalten dabei. Also insofern, wer so simpel gestrickt ist wie ich, viel Spaß mit Holidays.
Ja, Holidays oder der Tatort in Weimar, Weimar-Tatort. Sagen die Weimar-Tatort? Ich glaube, die setzen den Ort, der Weimar, der Münster-Tatort.
Ist das dann der Weimaraner?
Der Weimaraner, richtig, ja, der Weimaraner. Schön, Arbeitstitel Weimaraner. So, ja. Micha, wir sind schon wieder am Ende.
Jo.
Das heißt, das Stündchen ist rum und ich weiß nicht genau, hast du noch einen gespielten Witz? Schnell?
Ja, ich habe nicht einen schönen, ich habe keinen schönen.
Du hast keinen schönen, wir haben nie einen schönen, Micha.
Wir haben nie einen schönen.
Wir haben nie einen schönen, nein, nie.
Also dann ganz kurzen.
Ja, einen ganz kurzen.
Der ist aber auch doof.
Komm, mach mal.
Dann machen wir jetzt, warte mal, älteres Ehepaar, ja. Mann und Frau. Ich bin die Frau heute mal, du bist der Mann.
Okay.
Und wie es so traditionell ist, sagen wir jetzt als Showbiz, die Frau meckert immer nur rum. Der Mann ist jetzt völlig, du bist jetzt völlig gerädert und sagst, oh, du meckerst nur rum, ey, alles mache ich falsch. Du korrigierst mich seit 17 Jahren immer nur hin und her, also ist furchtbar.
So, okay. Ne? Ist der auch schlecht genug für uns?
Der ist sehr schlecht, ja.
Der ist sehr schlecht, gut, ist sehr schlecht. Geht. Okay, ja. Also pass auf. Oh, Schatz, ich kann's nicht mehr hören. Dein Gemeckere, dein Genörgelde. Seit 17 Jahren korrigierst du mich.
Mhm. Seit 18 Jahren, mein Lieber, seit 18 Jahren. Der ist schlecht, ne? Schon? Der ist schlecht, der ist wirklich
schlecht. Ach, der ist ja furchtbar schlecht.
Der ist völlig, also, haben ihn auch nicht gut.
Also, oh, wir haben ihn auch nicht gut zelebriert, das stimmt. Wir haben ihn nicht gut entwickelt.
Ja, aber wir hatten jetzt auch keine Zeit mehr. Sonst, wir hätten, aber die sind länger, die müssten wir wieder länger auseinandernehmen.
Ja. Nee, wir haben jetzt wirklich keine Zeit, weil das Zeitfenster schließt sich. Wir kommen ja quasi direkt aus der Sendung, das hilft für uns jetzt auch die 8. Stunde. Und insofern, du weißt, was das heißt?
Ich weiß, dass du jetzt ganz, ganz dringend laufen musst.
Ja, Blase. Nee, es ist ja wirklich so. Wir trinken viel zu viel Kaffee eigentlich und viel zu viel Wasser dazu. Und deswegen länger als eine Stunde am Stück geht so nach der Sendung nicht. Aber wir haben die Stunde jetzt tatsächlich geschafft. Mensch, bleibt gesund. Bitte schaltet ein, entweder im Radio.
Oder hier.
Oder am Ende der Woche, dann wir geloben Pünktlichkeit diesmal, ja?
Wir versuchen es diese Woche wirklich mal Ende der Woche wieder fertig zu sein. Ne?
Okay, also bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
Eine schöne Woche, tschüss.